Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Sie wurden bis 1989 zu jedem in der DDR erschienenen Buch erstellt. Gutachten, die dem Zensor Anhaltspunkte zu Inhalt und ideologisch kritischen Passagen eines Werkes lieferten. Damit hatten sie einen entscheidenden Anteil daran, ob und in welcher Form ein Roman, Lexikon oder Reisebericht letztendlich veröffentlicht wurde. Trotz dieser Bedeutung und obwohl noch mehr als 100.000 solcher Zensurgutachten in Archiven verfügbar sind, gilt die Textsorte als weitgehend unerforscht. Ein Anstoß zur gründlichen Analyse zu liefern, war das Ziel einer Tagung, die bis heute an der Universität Leipzig stattgefunden hat. Organisiert hat sie der Buchwissenschaftler Siegfried Lokatis. Ich hatte kurz vor Beginn der Konferenz die Möglichkeit, mit ihm zu telefonieren und über deren Hintergründe und Ziele zu sprechen. Ich habe ihn zuerst gebeten, das Zensursystem der DDR kurz zu skizzieren.
Die DDR verstand sich ja als Leseland und war auch im Buch- und Verlagswesen auf sozialistische Weise strukturiert. Das heißt, es gab eine zentrale Planbehörde, die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel, im Ministerium für Kultur, die 78 großen Verlage steuerte. Und grundsätzlich war es so, dass man einerseits das wirtschaftlich plante und die Themen plante, also im Vorfeld bestimmte, welche Bücher wollen wir machen, welche sind gesellschaftlich notwendig. Und dass man andererseits immer grundsätzlich eine systematische Vorzensur durchführte. Das bedeutete, es gab ein sogenanntes Druckgenehmigungsverfahren und ohne die Druckgenehmigung konnte in der DDR kein Buch erscheinen.
Verlage, Gutachter, spezielle Zensoren, wer waren denn letztendlich die Akteure in diesem System? Wie haben die zusammengearbeitet und wer hat letztendlich entschieden, was wie publiziert wurde?
Es gab durchgehend das Ministerium für Kultur mit der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel, wo eine sehr professionelle Zensur betrieben wurde, eine systematische Vorzensur. Und die stützten ihre Entscheidungen auf Gutachten. Das war auch wichtig, weil es gab eigentlich noch eine gefährlichere Zensurstelle im Zentralkomitee und im Politbüro, wo man nach Gutsherrenart immer wieder in Manuskripte eingreifen wollte und wo es immer wieder zu ideologischen Krisen kam, wo Bücher massiv verhindert wurden. Und sehr oft war deshalb das Ministerium für Kultur, also die Zensurbehörde, mit den Verlagen und letztlich ja auch damit den Schriftstellern verbündet, damit manches noch erscheinen konnte. Und die Gutachten dienten auch als Schutz, weil eine rationale Argumentation ist ja etwas, worüber auch eine kommunistische Partei, die ja sich als wissenschaftlich begründete Partei verstand, nicht so gut drüber hinweggehen konnte. Es gab natürlich da alle Varianten. Und das Vertragte daran ist, dass man, wenn man einem Buch helfen und es beschützen wollte, oft möglichst streng wirken musste, damit man dann auch das Ansehen hatte. Und darum musste man sich oft irgendwelche Monitor ausdenken, oft auch im Gespräch mit den Schriftstellern so Sollbruchstellen einbauen, die man dann rausmachen konnte. Und dann im Endeffekt erschien dann das, was man eigentlich haben wollte. Also das waren schon sehr interessante, intellektuell anspruchsvolle Kämpfe, die da geführt wurden. Und das ist ein Thema, das einen schon ein paar Jahrzehnte lang immer noch interessieren und mit Spannung beschäftigen kann.
Wer waren denn im Speziellen diese Gutachter, die quasi die Entscheidungsgrundlage für die Zensur geschaffen haben und worauf haben die wiederum ihre Gutachten begründet?
In der Frühzeit der DDR, in den 50er Jahren, waren das eine Handvoll Leute, vielleicht höchstens 10, ich sag mal, erprobte Kader, die vor allem sich ihre Meriten im Widerstandskampf erworben hatten, die sehr streng dann auch waren, weil die KZ-Erfahrung hinter sich hatten. Und seit etwa 1960, Anfang der 60er Jahre, gab es immer mehr Literaturwissenschaftler und Germanisten, die an den Universitäten der DDR studiert hatten, die ideologischen Kriterien auch eingeimpft bekommen hatten und die dann sowohl als Lektoren in den Verlagen als auch in der Zensurbehörde selbst die Literaturproduktion überwachen und betreuen konnten.
Sie haben jetzt eine Tagung organisiert zu dieser Gutachterpraxis in der DDR. Wo gibt's denn da sozusagen noch Forschungslücken? Wo sind noch weiße Stellen, die erforscht werden sollten, müssten, was dieses Gutachtersystem betrifft?
In den letzten 30 Jahren ist sehr viel gearbeitet worden zu den Institutionen der Zensur, zu den Verlagen, zum Literaturaustausch zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Es ist auch gearbeitet worden zur Rolle der Stasi in der Literatur, die ja nochmal eine Extrakontrolle ausübte. Es ist aber niemals systematisch mit den Gutachten, den Texten gearbeitet worden. Und wenn man nachrechnet, dass in jedem Jahr 6000 Bücher erschienen und zu jedem mindestens 2 Gutachten geschrieben worden sein müssten und dass in den Verlagen auch schon Gutachten dazu entstanden sind, kann man hochrechnen, dass es eine 500.000 Gutachten gegeben haben muss, die bis zu 10 Seiten lang waren. Und das sind aber Texte, die Gebrauchstexte waren, die einem bestimmten taktischen Ziel oft dienten, die bestimmte Kodierungen hatten, ideologische Sprachregelungen. Und das ist noch nie systematisch erforscht worden. Es geht uns also im Grunde genommen darum, eine Textkritik für dieses Genre, für diese Textsorte des Gutachtens in der DDR zu schaffen. Eine Hauptfunktion unserer Tagung ist, dass wir etwa 30 Zeitzeugen aus den Verlagen, Lektoren, auch Zensoren und Gutachter eingeladen haben, um die zu fragen, was sie sich eigentlich gedacht haben und welche Spielregeln sie beobachten mussten, wenn sie so ein Gutachten schrieben, damit wir aus dem Gespräch mit den Betroffenen erfahren, wie diese Texte eigentlich zu lesen sind. Denn für Nachgeborene sind sie sonst beinahe nicht verständlich.
Sie haben ja sehr sicher schon ein paar Einblicke erhalten. Was gilt es denn bei dieser Interpretation der Zensurgutachten aus heutiger Perspektive eben zu beachten? Wo lauern Fehlinterpretationen bzw. welches Vorwissen ist nötig, um die Hintergründe da richtig einzuordnen?
Man muss sich schon sehr genau in die Schwankungen der Ideologiegeschichte der DDR einarbeiten. Es gab zum Beispiel bestimmte Phasen, wo sehr streng zensiert wurden, 1965 nach dem Kahlschlag-Plenum. Beispielsweise, und es gab auch Phasen, wo es sehr locker zuging, das ist das eine. Man muss aber dann auch die langwierigen Entwicklungen endlich mal herausarbeiten, die Kriterienkataloge, wie die sich entwickelt haben. Ich gebe Ihnen auch einmal ein Beispiel. Es gibt ein Buch, wo jeder sich wunderte, weshalb das in der DDR erscheinen konnte, der König-David-Bericht von Stefan Heym Mitte der 70er Jahre. Da haben einige Wissenschaftler mühsam Tag und Nacht damit zugebracht, das Gutachten zu interpretieren, um die Begründung herauszubekommen, wieso dieses Buch eigentlich erscheinen konnte. In Wirklichkeit war es aber so gewesen, dass der Verleger des Buchverlags der Morgen einen Anruf bekam aus dem Ministerium, dass Erich Honecker, also dass man oben wollte, dass das Buch von Stefan Heym erschien. Das war eine politische Grundsatzfrage und da ging es nicht mehr darum, was in dem Buch stand und wie man es begutachtete oder nicht. Und das Gutachten wurde nur noch aus formalen Gründen geschrieben über Nacht und deshalb ist es eigentlich gar nicht so wichtig, den Inhalt dieses Gutachtens zu studieren. Das waren fiktive Argumente und die Entscheidung war schon vorher getroffen. Viel spannender ist es dann eben, wenn ein Gutachten und die Argumentation wirklich das Erscheinen eines Werkes auch begründet.
Gab es nach heutigem Forschungsstand, den Sie ja dann auch auf der Tagung spiegeln, auch unterschiedliche Regeln und Vorgehensweisen für unterschiedliche Textgattungen, zum Beispiel Lyrik, Sachbücher, Romane oder Reiseliteratur, die wiederum unterschiedliche Kompetenzen der Gutachter eben auch erfordert haben?
Ja, natürlich. Wenn Sie die Gegenwartsliteratur, wie das damals hieß, haben mit lebenden Autoren in der DDR, dann wurden im Verlaufe dieses Begutachtungsprozesses die Texte oft noch verändert. Man diskutierte über einige Stellen, ob man das so oder so formulieren konnte und dann wurde das im Benehmen mit den Autoren in den Verlagen oft so lange noch verändert, bis der Text dann allen Gutachtern und Zensoren gefiel und was ganz anderes ist, dass wenn Sie klassische Texte haben, wenn Sie Erbetexte haben, Sie können natürlich kein Buch von Goethe verändern. Da müssen Sie sich auf das Nachwort und auf den Kommentar konzentrieren. Oder aber zum Beispiel bei Lyrik ist das angemessene Verfahren, weil man ja nun auch nicht eine Zeile von Rainer Maria Rilke gut verändern kann, dass man dann aber vielleicht weniger Gedichte von Autoren bringt, die man nicht so mag und dafür vielleicht dann mehr sozialistische Autoren verlegt. Also da ist es dann eher eine Frage der Auswahl und nicht der Änderung einzelner Stellen.
Wie lange wird denn Ihrer Prognose nach die Aufarbeitung dieser Gutachterpraxis noch Arbeit bieten, noch andauern?
Wir geben jetzt erstmal einen grundlegenden Impuls. Wir versuchen, so gut es geht, die Leute zu befragen, die noch da sind nach über 30 Jahren. Wir versuchen, Warnungstafeln aufzustellen, damit man nicht diese Texte allzu naiv zum Nennen, wer später liest. Es geht uns eigentlich darum, zunächst einmal die Warnungstafeln aufzustellen. Das ist ein besonders brisanter Bereich. Hier ist nicht so scharf hingesehen worden, dass man dafür zunächst ein Gefühl hat. Wir wollen die ersten Faustregeln aufstellen, die dann künftigen Forschern die Interpretationshilfen geben.
Der Buchwissenschaftler Siegfried Lukatis über das Zensurgutachtensystem der DDR und Fallstricke bei seiner Analyse.